Lambert Wiesing ist Philosoph. Er lehrt als Professor für Bildtheorie und Phänomenologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. In seinen Forschungen stellt er vertraute Kategorien wie Kunst oder Bild radikal in Frage. So auch in seinem aktuellen Essay Stadt Kunst. In dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, möchten wir mit ihm erkunden, was passiert, wenn man eben diesen Kunstbegriff in Frage stellt. Öffnen sich unserer Fantasie und Vorstellungskraft vielleicht ganz neue Räume, wenn wir ästhetische Erfahrung vom Begriff der Kunst entlasten? Oder würde eine solche Entzauberung der Kunst am Ende nicht befreien, sondern unsere Welt eher verengen und ärmer machen? Mein Name ist Thorsten Fremer.
Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und Lambert, schön, dass du hier bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, und wir fangen immer standardmäßig an mit einer biografischen Frage, die ja eigentlich immer die ist: Wie bist du zur Kunst gekommen? Die darfst du so gerne beantworten. Wir wollen aber gleichzeitig natürlich wissen, du bist Philosoph, wie zur Philosophie und wie verbindest du Philosophie mit Kunst?
Ja, also in der Tat war das sogar bei mir ein gemeinsamer Weg. Zur Kunst bin ich mit einer Richtung gekommen, die vielleicht gar nicht mal so oft als Einstieg genommen wird, mit dem Dadaismus. Das war eher biografisch, dass ich in einer Gruppe an unserem Gymnasium so mit 15, 16 war, wo auf einmal ein großes Interesse am Dadaismus bestand. Wir haben sogar zum Abitur die Ursonate von Schwitters aufgeführt. Das, glaube ich, ist eher selten. Und der Dadaismus hat mich immer begeistert und dann auch philosophisch. Und ich bin sogar eben auch über den Dadaismus in die Philosophie gekommen, da ich meine, dass wir die Schriften durchaus auch als philosophische Beiträge lesen können und ernst nehmen können. Zumindest habe ich über Kurt Schwitters in der Philosophie promoviert. Das war sicherlich mein Einstieg, wobei ich dann gleich sagen muss, mindestens so bedeutend für mein Interesse an der Kunst, an der Kunstwelt, war danach, dass ich ja Wochen, Monate in Italien mir die Renaissance-Kunst angeschaut habe. Und das ist ja schon ein weites Spektrum zwischen Dadaismus und Renaissance. Und ich lebe mit einer Bildhauerin zusammen. Also ich habe, glaube ich, noch nie in einer Wohnung oder einem Haus gelebt, wo nicht ein Atelier ist. Also insofern bin ich immer der Kunst sehr verbunden gewesen.
Aber ist doch Philosophie geworden.
Ja, genau. Ganz ohne Einschränkung.
Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Künstler zu werden, oder stand das nie zur Debatte?
Künstler zu werden eigentlich nie, aber ich habe auch mal selbst gemalt und das versucht. Aber da ich dann eben das sah in meinem Umfeld, wie gut man das machen kann, habe ich das auch schnell nicht wieder aufgegeben.
Es würde wahrscheinlich ja einige unserer ZuhörerInnen interessieren, was genau Bildtheorie und Phänomenologie ist.
Ja, also Bildtheorie ist erstmal eine Richtung, die durch das Thema, durch den Gegenstand bestimmt wird. Da geht es um die Erforschung sämtlicher Formen der Bildlichkeit, also bewusst nicht die Fokussierung auf die Kunst. Wir finden fantastische Bilder in der Kunst, wir finden aber auch langweilige Bilder in der Kunst und wir finden fantastische Bilder außerhalb der Kunst, aber auch langweilige außerhalb der Kunst. Und die Bildtheorie ist da eher in der Hinsicht vergleichbar, sage ich auch mal, mit Sprachtheorie, die sich ja auch nicht nur mit Dichtung oder mit exzeptionellen Sprachwerken befasst. Und das ist ein Thema, was sich also von der Fokussierung auf Bilder mit dem Kunstcharakter befreien möchte. Und Phänomenologie ist keine Richtung, also keine Disziplin, sondern ist ein Philosophieverständnis. Also wenn man sich als Phänomenologe versteht, dann hat man ein Verständnis, wie man Philosophie betreiben sollte. Aus meiner Sicht gibt es gar nicht so viele, zumindest an Universitäten, verfolgte Philosophieverständnisse im Moment. Phänomenologie ist ähnlich wie sprachanalytische Philosophie, aber insofern hätte sie vielleicht auch besser phänomenanalytische Philosophie heißen sollen, aber eben mit dem Unterschied, dass wir eben meinen, die Probleme der Phänomene der Philosophie lösen zu können, indem wir Erfahrungen, Erlebnisse, Wahrnehmungen, Gefühle, alles aus der ersten Personenperspektive, wie es mir erscheint, wie ich es erlebe, thematisieren, um darin Strukturen zu bestimmen.
Und deine Studierenden sind ja wahrscheinlich sozusagen in Philosophie eingeschrieben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade das bildtheoretische, aber auch dieser ich-zentrierte Ansatz, Weltwahrnehmung zu durchdenken, auch für KünstlerInnen hilfreich und sinnvoll wäre. Insofern würde mich auch nochmal interessieren, du hast vorhin dann Bezug zur Kunst biografisch, der brach dann so, weiß ich nicht mit 16 ab, aber sozusagen irgendwie im doch noch Adoleszenten oder studentischem Alter, und der begleitet dich ja in deinem Berufsweg fort. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Marken, Meilensteine benennen, wo für dich, für deine philosophisch-wissenschaftliche Arbeit die Begegnung, die Auseinandersetzung mit Kunst, mit bildender Kunst relevant war.
Ja, in der Tat hat mich das Thema Bild immer fasziniert, und da, glaube ich, kommt man gar nicht drum rum, um zu sagen, dass die mit oder ganz besonders faszinierende Formen von Bildern eben in dem Bereich zu finden sind, die man Kunst nennt. Ob man ihn deshalb Kunst nennen muss, wird ja vielleicht noch ein Thema sein. Aber wir haben eben einen Großteil der Bildgeschichte, der Entwicklung von Darstellungsformen, von Stilen, von den Möglichkeiten, die uns die visuelle Kommunikation oder wie immer wir das nennen wollen, ermöglichen, in der Kunst entwickelt. Und das war mein Einstieg in die Philosophie, denn mir ging es nie so sehr kunsthistorisch darum, wann, wo, was entstanden ist, sondern welche Formen der Bildlichkeit möglich sind. Und also es geht um Bildtheorie, die wir ja dann doch auch vielleicht von Bildwissenschaft als einer empirischen Disziplin unterscheiden. Und mir geht es eben darum, Kategorien zu bestimmen, Begriffe zu bestimmen, mit denen wir möglichst präzise über die verschiedensten Formen der Bildlichkeit sprechen können.
Das könnten wir sicher vertiefen.
Ja.
Wollen aber natürlich über, wie angekündigt, über deinen neuen Essay Stadt Kunst sprechen und das vielleicht daran überprüfen, wie du mit deinem Denken an Phänomene herangehst. Und der Essay heißt Stadt Kunst. Und da würde ich mal einleitend fragen, dass Kunst ja so ein, ja, Kunst etwas ist, was in Gesellschaft, in Politik, in Wissenschaft immer als ein sehr hohes Gut behandelt wird, was da ist. Du begegnest dem skeptisch. Warum sollten wir skeptisch sein?
Ja, einfach aus dem schlicht und ergreifenden Grund, dass ich nicht weiß, was Kunst ist. Mir ist auch aufgefallen, dass sehr, sehr viele wissen, was Kunst ist. Aber mir ist dann eben auch aufgefallen, dass das überhaupt nicht einhellig eine Meinung ist. Und man kann feststellen, dass Kunst in Theorien sehr divergent verwendet wird, also in der Philosophie, aber auch im Alltag, sobald etwas irgendwie bemerkenswert wird, wird es als Kunst angesprochen. Und wir haben einen Begriff, der meiner Ansicht nach ja gar kein deskriptives Potenzial hat. Also wir sitzen ja hier in einem Raum, und wenn ich dir sagen würde, ach, könntest du mal so nett sein und nebenan ein Kunstwerk holen, dann wüsste ich nicht, wie das aussieht. Das kann alles Mögliche sein. Wenn du mir sagst, am Wochenende habe ich eine Kunstausstellung mir angeschaut, das ist nichtssagend, ja. Und wir wissen nicht, was das ist.
Was war da drin in der Ausstellung?
Ja, wir können nicht vorhersagen, was da angeschaut worden ist. Alles kann Kunst sein, nichts kann Kunst sein. Und insofern erhoffe ich mir von einem Vermeiden des Begriffes eine höhere deskriptive Genauigkeit. Einfach in dem Sinne, wenn man doch ein bisschen ernsthafter miteinander sprechen möchte, finde ich es wichtig, dass man jemandem mal zustimmt oder widerspricht. Aber zustimmen und widersprechen kann man ja nur, wenn man weiß, was er meint. Und ich weiß eigentlich nicht, worüber geredet wird, wenn von Kunst geredet wird.
Jetzt könnte man ja auch einwenden, dass dieser, ich sag jetzt mal, Demokratisierung der Kunst und des Kunstbegriffes eine große Errungenschaft ist. Und dass natürlich so Künstler wie Joseph Beuys mit ihrem Verhaltsspruch, jeder ist ein Künstler, heute würden wir vielleicht sagen, jeder ist eine Künstlerin, ja schon auch viel bewegt und viel erreicht hat und viel geöffnet hat. Und sozusagen das Kunstwerk als soziale Plastik ist ja auch schon sozusagen ein radikales Aufbrechen dieses festen Kunstbegriffes. Und da würde mich interessieren, wie du dazu stehst und ich mir auch vorstellen kann, dass es ja durchaus du zur Generation gehörst, die mit Beuys und der Kunst auch sozusagen Berührung hatte und davon geprägt wurde.
Ja, in der Tat. Ich bin ihm sogar mal zu einem Vortrag hinterhergefahren und ich kann sogar sagen, er hat mir sogar mal ein Bild geschenkt. Also insofern hatte ich Kontakt zu ihm und habe ihn gesucht und er hat mich ja auch sehr fasziniert. Die Frage ist ja, geht ja in die Richtung, hier ist was Positives passiert, ist dafür Kunst notwendig? Und ich finde, man kann das sehr gut vergleichen mit dem Berufen auf einen Willen Gottes. Es gibt Menschen, die machen sensationelle Sachen, soziales Engagement und machen das mit dem Anspruch, dass sie einen göttlichen Willen umsetzen. Und man muss hohen Respekt davor haben. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass mit Berufung auf einen göttlichen Willen Dinge gemacht werden, die einen erschrecken. Und wo man nur sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und insofern würde ich eben dafür eintreten, ja, lasst uns die Dinge, die passieren, anschauen. Und das, was Beuys gemacht hat, war ja nun ein Gedanke, den man auch bestens ohne den Kunstbegriff beschreiben kann, nämlich eben mehr Partizipation der Gesellschaft, mehr direkte Demokratie. Da kann man alles bestens beschreiben, ohne das als Kunst auszugeben. Und es wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass etwas ein Kunstwerk ist.
Das hat Beuys ja auch versucht. Beuys hat sich ja bei den Grünen engagiert. Es gibt diesen tollen Videoschnipsel von seinem Musikauftritt. Wir wollen Sonne statt Reagan.
Ja.
Und er ist ja grandios gescheitert in der Realität.
Ja.
Und da frage ich mich doch, ob dieser Raum der Kunst, der möglicherweise mehr zulässt, nicht doch ein Beleg dafür ist, dass deine These, wir bräuchten das nicht Kunst zu nennen, nicht stimmt, sondern dass es doch Praxen gibt, wo dieser geschützte Raum der Kunst mit seiner Toleranz für Experimentelles, für Unfertiges, Unausgegorenes eine Voraussetzung ist, um neue Praxen, auch gesellschaftliche Praxen zu entwickeln.
Das sehe ich nicht so. Also erstmal würde ich ja sagen, also es sind auch andere Politiker, die sich überhaupt nicht als Künstler verstanden haben, gescheitert. Ja, also insofern, das gibt es in allen Richtungen. Und es gibt Politiker, die sind nicht gescheitert und haben sich auch nicht auf Kunst berufen. Mir geht es ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, man soll es Kunst nennen oder nicht nennen, aber es ist ein irrelevantes Wort. Wir wissen nicht, was man damit meint und man kriegt dann Zustimmung, aber das haben wir ja oft. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, ich würde mal den Satz sagen, ja, im Bundestag sitzen ja doch einige Idioten. Ich glaube, das ist ein Satz, wo 100% der Bevölkerung zustimmt. Allerdings gehen die Meinungen weit darüber auseinander, wer da jetzt gerade mit gemeint ist. Und so ist das auch bei dem Begriff Kunst. Ja, dann stimmt man sich zu, ja, Kunst ist wichtig, aber was dann daran wichtig ist, da gehen die Meinungen ganz weit auseinander. Und Kunst schafft Freiraum. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt Vorstellungen, dass autonome Künste gerade das Problem sind, die nicht autonomen Künste. Sie sollen nicht Freiraum schaffen, sie sollen Empowerment machen. Man findet alles, was man möchte, unter dem Namen Kunst oder nicht Kunst. Und deshalb meint mir ist ein Gewinn zu sein, den Begriff weniger deskriptiv zu verwenden. Lasst uns doch über die Sachen, die da passiert sind, reden. Über Beuys, was er vorhatte oder wo wir sicherlich auch einiges heute kritisch sehen würden. Darüber kann man ja reden.
Darüber wollen wir auch heute reden und sind natürlich auch ganz gespannt, weil du ja das Experiment anstellst und dich fragst, ob wenn wir den Kunstbegriff nicht haben, ob wir nicht befreit und andere Kräfte freisetzt. Ich würde aber noch einen Moment gerne beim Begriff bleiben, weil wir ja über die transformative Kraft von Kunst nachdenken und das auch im Rahmen einer Kunstzeitschrift. Da können wir das ja nicht so ganz leicht wegbügeln. Was ich sehr gut verstehen konnte in deinem Buch, war die Nähe zur religiösen Praxis, die du gerade auch schon mal angedeutet hast, dass im Moment ja so diese Museumsbesuche durch Setzungen auch ein bisschen was von Gottesdiensten oder religiöser Praxis haben, weil sie die Kunst so eine auratische Überhöhung im Grunde erfährt. Und dagegen wendest du dich ja auch und beschreibst dann, glaube ich, eben zwei Punkte, die Kunst heute zur Kunst machen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also das eine, dieses Erzählen, ne? Also Museen, die Erzählung schaffen, diese Transfiguration, wie wird etwas zum Kunstwerk? Und da hast du ja zwei Dinge ausgemacht.
Ja, also Also es geht eben dann um die Frage, was wird unter Kunst gehandelt, ausgestellt oder ja thematisiert. Und ich glaube, zumindest in der Philosophie besteht enorme Einhelligkeit, ich würde sagen wirklich Konsens, dass Kunst ein Begriff ist, der eben nichts an der Sache bestimmt. Also es ist völlig abwegig zu sagen, guck mal, ich habe hier ein Bild, lasst uns das mal in ein Labor bringen, dann werden wir schon rauskriegen, ob das ein Kunstwerk ist. Das, wir haben keine Eigenschaften. Und obwohl wir lange Zeit in der Philosophie durchaus Objektästhetiken hatten, die wirklich Eigenschaften von Kunstwerken bestimmen wollten. Aber das scheint heute keiner mehr zu verfolgen. Ist ja auch sozusagen vergebliche Liebesmüh, wenn eben ein normaler Alltagsgegenstand unverändert sich im Museum befindet, kann es ja eigentlich keine materielle Eigenschaft mehr sein. Das heißt, wir treten hier in die Situation ein, dass etwas zum Kunstwerk wird, weil es interpretiert wird. Die Frage, was ist Kunst, und das ist leider nicht mir aufgefallen, sondern schon dem Philosophen Nelson Goodman, ist ja eigentlich ungünstig formuliert. Wir müssten fragen, wann ist etwas Kunst? Das heißt, derselbe Gegenstand kann mal kein Kunstwerk sein und kann auch aufhören, ein Kunstwerk zu sein. Und er wird verwendet, er wird interpretiert als Kunst. Und die Situation, die wir haben, ist, glaube ich, dass unglaublich viele Interpretationsvorschläge existieren, etwas als Kunst zu interpretieren. Also da denke ich insbesondere auch an diese große Menge an Katalogtexten, Zeitschriften, die etwas vorstellen, aber auch Selbstdarstellungen, wo jemand sagt, guck mal, was ich mache, das kann man als Kunstwerk interpretieren. Es ist viel, viel mehr, was mit dem Vorschlag im Raum steht. Man solle es als Kunst oder für eine Zeit mal als Kunst behandeln. Und diese Gruppe, diese deutlich größere Gruppe wird meiner Ansicht nach dann doch in der Tat, und hier schließe ich mich ganz einer Argumentation von Barth von Brock an, ja durch die Marx geregelt. Ja, also sobald das Objekt, zu dem ein Vorschlag steht, man könnte es doch mal als Kunst interpretieren, zu signifikanten Summen verkauft wird, tritt es in den Mittelpunkt. Und da scheinen mir diese beiden Kriterien, scheinen mir das zu sein, wie etwas in ein Museum oder unter Kunstrang erhält.
Du formulierst ja auch so eine Art, nicht Gegengift, aber doch einen anderen Umgang mit Kunst. Also statt sich sozusagen zu ergießen in Interpretationen, ob jetzt etwas Kunst sei oder nicht, einfach sozusagen wahrzunehmen. Mhm. Und so wie du das eben mit der Phänomenologie beschrieben hast, dann schien mir das sozusagen der Schlüssel zu sein, also dem Objekt gegenüber, ob jetzt Kunstwerk oder nicht, sich sinnlich zu öffnen.
Ja.
Wie bringt man das den Menschen bei? Denn offenkundig ist es ja wesentlich einfacher zu sagen, ja genau, das habe ich auch gelesen, das soll die ganz tolle neue Kunst sein und ist jetzt auch in der und der Galerie oder krasse Ausstellung, ich habe es nicht verstanden, aber war geil. Das scheint ja einfacher zu sein, als sich hinzustellen und dann zu sagen, weißt du was, ich spüre da nichts. Oder zu sagen, mich bewegt das und das auch zu beschreiben und zu spüren. Wie, das ist ja auch ein Phänomen der Gegenwart, dass viele das nicht hinkriegen. Wir wissen, das ist Kunst, wir wissen, das soll jetzt toll und sein, aber vielleicht spüren das gar nicht.
Ja, da kann ich dann nur zu muntern, sich da auch nicht weiter mit zu beschäftigen. Umgekehrt kann man sagen, gibt es ja auch oft ästhetisch faszinierende Dinge, die überhaupt nicht mit dem Label Kunst zusammenhängen. Der allergrößte Bereich ist jetzt erstmal Naturschönheit, ja, wo man ja auch faszinierende ästhetische Erfahrungen machen kann. Und in der Tat glaube ich, dass wir uns ja in den Beschreibungen von Objekten weniger daran orientieren sollten, ob es eine kühne Interpretation gibt, die dieses Objekt in einer Kunstwelt als ein Vorschlag einer Reflexion der Kunstsituation verstehen könnte, oder ob wir schaffen, an ihm sinnliche, erlebbare Eigenschaften herauszustellen. Das schließt nicht aus, dass wir deshalb darüber reden, im Gegenteil. Und in diesem Büchlein gebe ich eine ganz große Rolle ja Susan Sontag mit ihrem meiner Ansicht nach wirklich epochalen Essay vor der Interpretation. Und als ich das geschrieben habe, habe ich mir auch nochmal die Situation angeschaut, in der sie die geschrieben hat. Und das ist ja wirklich unglaublich, wie Unrecht man der Frau getan hat. Ja, auch die Genderfrage spielt da ja eine ganz eklatante Rolle. Ja, der Mann der für die Intellektualität und Rationalität zuständig ist, kriegt jetzt von der Frau gesagt, man solle nur auf die Gefühle achten. Man hat sie ja wirklich, ja, diskriminierend beiseite geschoben. Dabei finde ich es einen großartigen Vorschlag, den sie macht, der meiner Ansicht nach leider im Sand verlaufen ist. Eben genuin phänomenologisch, wie sie sagt, wir sollen eben die Sinnlichkeit im Umgang mit ästhetischen Objekten kultivieren. Und das schließt nicht aus, dass wir sie nicht interpretieren, aber es ist eben dann ein, ja, ich würde sagen, phänomenologisches Interpretieren. Wir beiden stehen vor einem Bild und man gibt Tipps, achte doch mal darauf, fällt dir das auf? Ja, es geht darum, ja, in der Wahrnehmung, bei Musik, im Hören, beim Lesen, im Lesen der Texte, ja, die Fokussierung zu lenken, Aufmerksamkeit zu lenken, die Differenzen wahrzunehmen. Also das, was Heidegger ganz pathetisch sehen lassen nennen würde. Also durch Unterstützung etwas sehen zu lassen. Und das kann klappen, das kann auch nicht klappen, aber das scheint mir ein doch deutlich sinnvollerer Umgang mit ästhetischen Objekten zu sein, als sich damit zu beschäftigen, ob das irgendwas mit Kunst zu tun hat. Ich habe ja gar nichts gegen Kunst. Ich finde es einfach irrelevant.
Wie würde dann ein Kunstmarkt aussehen? Du hast gerade über den Markt gesprochen und du schreibst ja auch nochmal, ich komme nochmal auf diese Transfiguration. Also man macht etwas zum Kunstwerk, hast du auch selber gesagt, weil wir hier über Wirtschaft nachdenken. Du würdest werbeschaffenden Unternehmen eigentlich raten, Kunst zu studieren, weil die immer ähnliche also ein gutes Vokabular drauf hätten, diese Geschichten zu erzählen, die auch sehr ähnlich sind. Ne? Was man zum Kunstwerk macht, sagst du, sind Perspektivwechsel, anderes Sehen, Mut und solche Dinge. Was würde passieren, wenn das alles freier ist, wenn mir dieses Vokabular sozusagen der Kunstbeschreibung fehlt?
Ach, ich strebe überhaupt nicht etwas an, als viel passieren soll, sondern das, was ich hier vorschlage, sehe ich selbst ganz in der Tradition der Aufklärung. Und es geht mir mehr darum, eine Mündigkeit zu schaffen. Und es wäre ja auch vollkommen falsch, irgendwie die historische Aufklärung damit in Verbindung zu bringen, dass sie sozusagen Religion abschaffen wollten. Also wenn es eine Feindlichkeit gab, gab es die der Aufklärung gegenüber Kirchen, aber nicht gegenüber Religion. Also Voltaire wollte doch nicht die Religion abschaffen. Ja, aber er wollte doch darauf hinweisen, worin denn die Autorität steht, was dort alles behauptet wird und dort eben seine Leser dahin bringen, ja selbst zu entscheiden, ob das überzeugend ist oder was nicht überzeugend ist. Und ganz sicher wollte er nicht die Würdigung von Objekten oder Handlungen dann eher mit religiösen Argumenten vollziehen. Aber das ist doch auch eine Praxis, die wir in der Ethik immer haben. Man stelle sich vor, da würde jetzt eine Person sollte gewürdigt werden. Sie kriegt auch einen Preis oder ein Verdienstkreuz oder irgendwie so etwas, weil sie sich sozial vorbildlich verhalten hat, irgendwo gerettet oder irgendwas, wo wir alle sagen, eine vorbildliche Handlung. Und wir wissen, diese Person hat das aus tiefster religiöser Überzeugung gemacht. Da würden wir doch auch nicht in der Laudatio sagen, ja, sie war sklavisch, folgte sie ihrer Religion oder so etwas. Nein, wir würden die Handlung unabhängig von dieser Bewertung oder aus dem Glauben heraus loben. Und so schwebt es mir auch, und insofern sehe ich mich hier ganz in der Tradition der Aufklärung vor, ja, eine Mündigkeit gegenüber den Objekten zu entwickeln. Unabhängig davon, ob jemand das auch mit der Absicht produziert hat, Kunst herzustellen oder nicht herzustellen, soll er nicht, können wir auch über die Dinge in ihrer Erscheinungsweise, in ihrer Machart und in ihrer Bedeutung sprechen und auch bewerten und diskutieren.
Wie guckst du aktuell auf die Zeit und wie agierst du dann als Lehrender? Du bist jetzt nicht Kunstlehrer, sondern Philosophie, also Professor für Philosophie. Aber du sagst gerade die Erziehung zur Mündigkeit, die ja auf allen Ebenen auch ein Problem darzustellen. Der entscheidet gerade, ne? Das sozusagen das selber Urteilen, das selber Denken, ja, was ist, was zumindest auf dem Rückzug beschrieben wird.
Ja, ich glaube schon allein die Denomination meiner Stelle, Bildtheorie, passt zu diesen Überlegungen, die ich hier verteidige. Und ich glaube, da, wo heute ganz besonders viel Mündigkeit gefragt ist, ist ja in dem Umgang mit künstlich und KI-generierten Bildern. Und als ich Abitur machte, war ein Wort Medienkompetenz unglaublich im Diskurs. Es wurde ständig davon geredet. Das ist heute, klingt das manchmal etwas kitschig, trotzdem meine ich, dass es eine entscheidende Voraussetzung ist. Und hier spielt es dann auch keine Frage, ob diese Bilder mit dem Kunstlabel versehen werden oder nicht mit dem Kunstlabel versehen werden. Und insofern scheint mir gerade dieses Befreien der Betrachtung der Bilder aus dem Kunstkontext eine große Rolle. Wir finden außerhalb der Kunst fantastische Bilder, langweilige Bilder, aber das Gleiche gilt eben auch für den Bereich der Kunst.
Ich würde gerne nochmal auf die Objekte zurückkommen und die Dinge, auf deine vorherige Antwort, die, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, ja damit endete, dass du gesagt hast, dass wir die Dinge als das betrachten sollen, was sie sind. Und ein großer Teil unserer Wirtschaft beruht aber darauf, dass wir das auch bei Dingen nicht tun. Wenn ich einen Turnschuh kaufe oder ein Kleidungsstück, dann schaue ich ja nicht drauf, nur drauf, was das sozusagen ist, sondern die eigentlich völlig identischen Produkte kosten als H&M ein Hundertstel von einem relativ ähnlichen Stück von Jill Sander oder wir können das bei Turnschuhen durchspielen oder auch bei Automobilen, die du ja auch erwähnst. Unsere Wirtschaft beruht doch darauf, dass sie über sozusagen symbolische Bilder oder Aufladungen, die jenseits der wirklichen dinglichen Realität liegen, das schaffen, was man in der Ökonomie Wert nennt.
Ja. Und du hattest meine Position so zusammengefasst, dass ich sage, wir sollten wieder über die Sachen selbst reden. Ja, allerdings ist es immer die Sachen, so wie ich sie erlebe, wie ich sie erfahre, was für eine Wirkung auf sie mich haben. Die Phänomenologie geht ja davon aus, dass ein Phänomen immer etwas für jemanden ist. Und die Beispiele, die du jetzt gegeben hast, sind ja alles interessanterweise Beispiele, die wir jetzt nicht im engen Sinne so direkt mit Kunst in Verbindung bringen. Und das ist ja mein Reden. All diese Formen, Transfigurationen von ganz banalen Dingen kann durch einen Markennamen genauso geschehen. Ja, und das können wir doch beschreiben, erforschen und die Wirkungen thematisieren. Allerdings spielt der Kunstbegriff dafür keine Rolle. Er kommt da einfach gar nicht vor. In deinem Beispiel kam er gar nicht vor.
Naja, ich habe versucht, ihn insofern vorkommen zu lassen, als hier eine gleiche Strategie angewandt wird. Genauso wie ich, wenn ich der richtige Künstler, die richtige Künstlerin bin, ein umgedrehtes Wasserglas zum Kunstwerk aufwerten kann und dann ist es 1000-mal mehr wert als das Glas, wenn ich nur damit trinke, kann ich einen schwarzen Turnschuh 1000-mal teurer machen. Ich mache ihn ja eh schon 100-mal teurer, wenn er bei H&M verkauft wird und dann nochmal 1000-mal oder wie viel auch immer teurer, wenn er als Schilander Edition bei Puma läuft, ist exakt der gleiche Schuh. Der Unterschied ist ein Schriftzug, eine Naht. So, das heißt, mit diesem Prozess der Aufladung werden ja nicht nur im Kunstmarkt, Klammer auf, fiktive Klammer zu, Werte geschaffen, sondern in unserem ganzen Wirtschaftssystem. Ja. Man könnte also sagen, deine These, guckt euch sozusagen die Dinge als das an, was sie sind, ist radikal wirtschaftskritisch und wenn man sie überall umsetzen würde, hätten wir eine ganz andere Gesellschaft und nicht nur einen anderen Kunstmarkt, sondern in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft würden sich Sachen radikal ändern, ökonomisch.
Ja, also ich würde dieses Beispiel eben dafür heranziehen, dass wir das Phänomen, was wir aus der Kunstwelt kennen, eben genauso gut außerhalb der Kunstwelt kennen. Eben diese Verwandlung eines banalen Gegenstandes in einen sehr teuren Gegenstand, in einen sehr verehrten Gegenstand, ist überhaupt nichts etwas Kunstspezifisches. Mir geht es ja nicht darum, diese Phänomene irgendwie zu negieren. Ich will ja nur sagen, lasst uns sie genauer anschauen, beschreiben. Das würde ich so als Aufgabe der Phänomenologie sehen. Aber weise darauf hin, mit dem Kunstbegriff kommen wir da nicht ran. Hilft uns da nicht. Ja, diese Phänomene sind Phänomene, die auch in der Kunst vorkommen, aber auch außerhalb der Kunst vorkommen. Und deshalb helfen sie nicht, wenn wir sie als Kunst thematisieren.
Dabei zitierst du ja auch Beispiele aus Wikipedia von berühmteren Künstlern, die eben als Maler oder Musiker oder so, das ist vielleicht auch nochmal eine Form von Klarstellung, dass es dir nicht darum geht, die Künste, einzelne Künste als solche. Ja doch, das ist dann, die gibt es ja nicht mehr, die Kunst gibt es nicht mehr, aber es gibt den Maler, den Bildhauer, die Bildhauerin.
Genau. Das halte ich für einen Gewinn und es war für mich wirklich eine Überraschung, dass das Wikipedia bei sehr vielen Personen sehr konsequent durchsetzt. Also wenn man sich zum Beispiel den Artikel, der ändert sich, aber als ich ihn gelesen habe, von Michael Jackson anschaute, da wurde aufgeführt, worin er alles gewirkt hat, eben als Komponist, als Sänger, als Tänzer und als Choreograf und was noch da alles steht. Aber das Wort Kunst kam gar nicht vor. Und ich finde es erstmal ein Gewinn, wenn man weiß, was jemand gemacht hat. Abgesehen davon haben wir ja auch bei der Verwendung des Wortes Kunst auch eine enorme bedenkliche Einigung auf die bildende Kunst. Also wenn man jetzt in ein Geschäft geht und kauft sich irgendwie eine Standardgeschichte, Kunstgeschichte, kommt Thomas Mann oder J.K. Rowling nicht vor. Und Musik kommt auch nicht vor. Es kommen eigentlich immer nur die Dinge vor, die man teuer verkaufen kann.
Da sind wir bei einem Aspekt der Literatur als schöne Kunst, die mich beim Lesen deines Essays auch umgetrieben hat. Du bist Wissenschaftler und sagst aber schon auf der ersten Seite in der Vorbemerkung, dass es sich um fiktive Gestalten handelt und um fiktive Zitate, dass die Zitate, die du nutzt, nichts mit den Werken der gleichnamigen realen Philosophen zu tun hat. Du machst, also wendest eigentlich eine künstlerische Strategie an, der Irritation, der Verschiebung. Du redest in deinem Text auch nicht von Kunst, sondern nur von Geschenken. In dem ganzen Text kommt das Wort Kunst nicht vor, nur auf dem Cover und auf der U4. Und ich mit meinem traditionellen Kunstbegriff würde natürlich sagen, dann ist dein Buch jetzt ja ein Kunstwerk.
Ja, habe ich auch überhaupt nichts gegen, kann man gerne sagen. Die Sache ist bloß, was wissen wir dadurch, dass das jemand sagt? Viel präziser wäre, und das schließt das ja nicht aus, wenn man zum Beispiel sagen würde, dieses Buch ist ein Gedankenexperiment. Gedankenexperimente können Kunstwerke sein und müssen es auch nicht sein. Darum geht es mehr. Wenn du sagst, ja, dieses Buch ist ein Kunstwerk, freue ich mich, es schadet nicht, ja, nehme ich gerne entgegen, also da wäre ich ganz gelassen. Aber es ist so ein Satz, wem hilft das was? Keiner kann da was mit anfangen. Wenn man hingegen sagen würde, ja, es ist ein Gedankenexperiment, hätte man diese literarische Form ja genauer spezifiziert. Und das ist ja eine Form des Denkens, die wir oft in der Philosophie finden. Also insofern gibt es immer Übergänge zur Literatur, also es ist in der Tat ein Gedankenexperiment, was auf dieser für mich anfänglich sehr überraschenden Entdeckung, oder wie ich mal das nennen soll, basiert, dass man über Geschenke ziemlich viel genau das Gleiche sagen kann wie über Kunst. Und die Idee in diesem kleinen Buch ist ja die, dass er, in der Postmoderne hätte man das doppelt kodiert genannt, jeder Satz ist sinnvoll, wenn man das Wort Geschenk durch Kunst ersetzt. Also ich habe darauf geachtet. Man kann also eine ganze Argumentation sinnvoll, mit sinnvoll heißt nicht, dass jeder der Meinung sein muss, aber es ist kein dadaistischer, unsinniger Text. Man kann ihn verstehen, wenn man statt von Kunst von Geschenken redet. Denn Geschenke haben ja eben in dieser Hinsicht, und deshalb ist der Vergleich der Begriffe des Kunstbegriffs und des Geschenksbegriffs so spannend, dass sie beides Interpretationsprodukte sind. Also, und jeder Gegenstand kann zu einem Geschenk werden. Aber bei Geschenken scheint mir es, ja, sag ich mal, der Aufklärungsstand deutlich höher zu sein. Zumindest haben wir in Deutschland kein Geschenkmuseum, ist mir keins bekannt. Ich finde auch eigentlich, was sollte man darin ausstellen? Weil ja eben jeder Gegenstand ein Geschenk sein kann. Und was wir von Geschenken kennen, gilt eben auch für Kunstwerke. Es gibt Geschenke, die sind ganz großartig. Aber es gibt auch sowas von langweilig und banale Geschenke, die man am liebsten auch gar nicht bekommen hätte. Das passiert ja alles. Und da haben wir eine lang parallel gehende Möglichkeit zu argumentieren. Und ich würde es eben als einen Fortschritt sehen, wenn wir dann doch immer die Sache, ja, das Kind beim Namen nennen. Also ich finde, was weiß ich, die Dresdner Gemäldegalerie finde ich einen großartigen Namen, die sagt, was sie ausstellt, ja. Also Gemälde werden ausgestellt. Und wenn du sagst, es ist ein Kunstwerk, sagst du, es ist ein Gedankenexperiment, dann weiß man wenigstens, was es ist. Ich will eigentlich mehr depotenzieren und mehr Verständlichkeit. Es wissen ganz, ganz viele Leute immer für sich, was sie unter Kunst verstehen. Aber es sind doch sehr unterschiedliche Ansichten, die da kursieren.
Warum ist er trotzdem schon so lange erfolgreich? Ich meine, du zeichnest es ja in kurzen Zügen nach über die Kunst- und Genieästhetik, gehst kurz über Schopenhauer, über Adorno, über Hegel. Ist noch ein vierter, den ich gerade frage. Nietzsche natürlich. Die unterschiedlichen Zugänge, die alle auch ganz unterschiedliche Rollen der Kunst zugeschrieben haben, aber doch immer sehr elementaren. Ist das sozusagen die Wurzel des Übels, weshalb er so schwer wegzukriegen ist oder da geblieben ist? Oder,
ja, jetzt muss man ja erstmal sehen, wenn du sagst, warum ist er schon so lange erfolgreich? Ist er das denn wirklich? Also in der Antike haben wir keinen Kunstbegriff.
Ich meine jetzt auch die letzten 200 Jahre. Ja, ja, genau.
Ja, und da würde ich schon mal sagen, für wenn wir uns mit Bildgeschichte oder Skulpturengeschichte oder Literaturgeschichte befassen oder Musikgeschichte, sind 200 Jahre jetzt noch nicht so lang. Also das geht schon länger zurück. Und ich teile da übrigens ganz die Ansicht von Wolfgang Ulrich, dass wir eigentlich eine relativ kurze Epoche hatten, in der der Kunstbegriff so relevant ist. Kunstmuseen sind ja erst im 19. Jahrhundert begründet worden. Und vielleicht ist es ja auch eine vorübergehende Sache, die wieder abgebaut wird. Die Renaissance hat jedenfalls sensationelle Werke geschaffen, ohne sie als Kunst zu titulieren, oft auch in einem säkularen Zusammenhang. Also da das ganze Mittelalter kannte das nicht. Insofern wäre ich da vielleicht etwas anderer Meinung, ob wir nicht mal sagen sollten, das ist einem recht kurz.
Ein Ephemeros, ja.
Ja, das kommt obendrein auch noch hinzu, dass wir sagen müssten in unserer Kultur. Ja, und da kommt auch eine also wer will in Zweifel ziehen, dass es nicht sensationelle Bilder, Literatur oder Musik in anderen Kulturen gibt, die dann vielleicht nicht den Kunstbegriff verwendet haben, um diese Objekte zu nobilitieren oder was auch immer.
Hm. Und sich durch die KI vielleicht auch wieder komplett verändern.
Vollkommen richtig, ja, sehe ich genauso, ja.
Wir fragen zum Ende unseres Podcastes, dem wir uns jetzt rein von der zeitlichen Dauer nähern, ja nach dem Fantasiemuskel. Und ich traue mich eigentlich gar nicht, dich das zu fragen. Vielleicht hast du dir was dazu überlegt, aber ich frage mich, ob man von dir nicht vielleicht lernen könnte, was der phänomenologische Analysemuskel ist, der also immer hinter dieser erste symbolische Aufladung, die wir seit 200 Jahren sozusagen gelernt haben, zu blicken vermag. Das ist ja auch anstrengend. Das andere ist ja auch bequem. Das haben wir ja so gelernt. Und sozusagen immer zu hinterfragen, was ist das jetzt eigentlich, was ich da sehe? Was ist das eigentlich, was ich spüre? Wie trainiert man diesen Muskel, falls es ihn gibt, oder diese Fähigkeit? Vielleicht liegt dir der Begriff des Muskels ja auch gar nicht. Das würde mich interessieren, wenn du Gedanken zum Fantasiemuskel hast, die natürlich auch.
Ja, ich glaube, ich würde das, was du beschrieben hast, mit anderen Metaphern beschreiben. Du hast gesagt, was es eigentlich ist, was das dahinter ist. Ich glaube, die Phänomenologie ist eher eine Betrachtungsweise, die das Oberflächliche, das Sinnliche, das Evidente in den Vordergrund rückt. Und was man, glaube ich, trainieren kann und wo man vielleicht auch Fantasie für braucht, ja, der Fachbegriff, braucht man hier nicht zu nennen, aber der wäre Epoche, heißt sozusagen das Zurückhalten von Unterstellungen, das Zurückhalten von, ja, eigentlich ist damit gemeint. Und in dieser Hinsicht scheint mir die Phänomenologie wirklich ein Fantasiemuskel zu sein, denn sie weckt wieder die Möglichkeiten, die Dinge nicht als Ausdruck von etwas dahinterliegendem, spekulativen, nicht zugänglichen zu sehen und zu deuten und wahrzunehmen. Und das scheint mir, also für mich ist es ausgesprochen sympathisch und scheint mir eben auch eine Form von Philosophie zu sein, die dadurch eine ganz große Form von Evidenz hat, weil man sich immer an das Sinnliche und nicht an das Hinterwäldlerische, Hinterhältige hält, an das Unterstellte, was sich der Sinnlichkeit entzieht. Deshalb, ich verteidige die Phänomenologie gerne als eine Form der Bescheidenheit, und das scheint mir eben im Umgang mit Kunst auch zu sein. Wir sollten bescheidener sein. Ob die Dinge jetzt Kunst sind oder nicht Kunst sind, es ist nicht so relevant. Ja, weniger Großbegriffe, wo, wenn man in einem Gespräch mal nachfragt, sowieso keiner so richtig weiß, was es ist. Weniger Großbegriffe, wieder mehr zurück zu den Sachen selbst. Was ja übrigens das Motto der Phänomenologie ist. Und auch immer ein gutes Schlusswort.
Genau so ist es. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.